DW Wissen. Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, herzlich willkommen. Osteoporose, der Knochenschwund, ist inzwischen schon fast zu einer Volkskrankheit geworden, wo die Menschen doch immer älter werden. Eine Heilung ist noch so gut wie ausgeschlossen. Aber es gibt Medikamente, die den Verlauf wenigstens verlangsamen sollen. Verfahren und Methoden, die Auswirkungen gering halten. Darum geht's hier gleich in unserem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Außerdem, Unfallopfer, Kriegsversehrte sind oft bis an ihr Lebensende entstellt. US-Zellbiologen haben jetzt auf einem Wissenschaftskongress in Boston hoffnungsvolle Entwicklungen vorgestellt, die genau das verhindern sollen. Oscar Pistorius, der Blade Runner aus Südafrika, hat seine Freundin erschossen. Der Fund von Anabolika in seinem Haus legt die Vermutung nahe, er könnte es in einer Art Drogenrausch getan haben. Im Gespräch mit einem Pharmakologen möchte ich wissen, welche Auswirkungen auf die Psyche hat Doping? Und in New Orleans beginnt der Zivilprozess um die Deepwater Horizon. Sie erinnern sich an das Ölleck im Golf von Mexiko. Wir fragen, wo ist all das Öl geblieben, das damals vor 3 Jahren ausgelaufen ist? Bein gebrochen, Arm gebrochen, da wird gegipst, genagelt oder geschraubt, damit der Bruch gut verheilt. Komplizierter ist das bei Osteoporose, denn der Knochen ist porös und splittert leicht. Und das kann zu Komplikationen führen. Denn meist sind es ältere Menschen, die davon betroffen sind. Und gerade bei denen führt längere Unbeweglichkeit oft zu weiteren Erkrankungen. Inzwischen gibt es aber zahlreiche Kliniken, die genau auf diese Krankheit spezialisiert sind. Ein Bericht von Gudrun Heise.
Wenn der Körper mehr Knochenmasse abbaut als aufbaut, dann lautet die Diagnose Knochenschwund oder Osteoporose. Frauen sind wesentlich häufiger davon betroffen als Männer. Bei jeder dritten Frau ab 50 oder vielmehr nach den Wechseljahren, wenn sich der Hormonhaushalt verändert, werden die Knochen instabil, porös und splittern leichter. Um Stürze zu vermeiden und damit auch Brüche, ist es gerade für ältere Leute wichtig, sicher auf den Beinen zu stehen, erklärt Thomas Kausch. Er ist ärztlicher Direktor in der orthopädischen Fachklinik in Bad Neuenahr.
Das Risiko hinzufallen ist größer, wenn man sich nicht viel bewegt, weil man dann sehr unsicher ist und eine hohe Neigung hat hinzufallen, wenn man dann doch mal aufsteht. Insofern ist es ganz wichtig, dass man in Bewegung bleibt, dass man keine Gleichgewichtsprobleme hat. Allerdings ist es auch so, dass der Knochen selbst auf diese Stimulation der Bewegung mit vermehrtem Anbau reagiert. Das heißt, ein Knochen, der stark beansprucht wird, der wird auch mehr Kalksalz einlagern.
Die meisten Menschen mit Osteoporose merken über einen langen Zeitraum nichts von der Erkrankung. Sie kann über 10 oder 15 Jahre schleichend verlaufen. Häufig bemerkt man sie erst bei einem Knochenbruch, so wie bei Regina Breuer.
Ja, im Urlaub bin ich hingefallen, Speisesaal ausgerutscht, auf Steinfliesen, hab Oberschenkelbruch und Schulter. Und dann haben die gedacht, die Schulter würde so zusammenwachsen, meine Glatte bruchbar. Und dann hat sich der Knochen verschoben und das hat gebröselt. Es wäre wie ein morscher Ässchen gewesen.
Jetzt ist die 69-Jährige erst einmal für 3 Wochen in der Reha-Klinik in Bad Neuenahr. Hier stehen Physiotherapie und tägliche Gymnastik auf ihrem Stundenplan und auch Sturztraining. Die Patienten sollen lernen, sich bei einem Sturz richtig zu verhalten, richtig zu fallen. Noch immer nehmen viele Osteoporose auf die leichte Schulter und das kann gefährlich sein. Untersuchungen haben gezeigt, dass Patienten mit einem Oberschenkel-Halsbruch innerhalb der folgenden 5 Jahre eine deutlich höhere Sterblichkeitsrate haben als Gleichaltrige ohne einen solchen Bruch.
Und das hängt mit der Immobilität zusammen. Wenn Sie jemanden in einem bestimmten Alter längere Zeit ins Bett legen und immobilisieren, dann haben sie einfach ein Problem aufgrund der Begleiterkrankungen. Das heißt, die kriegen dann eher Thrombosen, die kriegen eher Lungenembolien, die kriegen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und an diesen können die Patienten dann auch versterben.
Auch Cortison verschlechtert die Knochensubstanz. Das gilt beispielsweise für Rheumapatienten, die ihr Leben lang Cortison nehmen müssen. In solchen Fällen kann es dadurch zu einer Osteoporose kommen. Und auch nach Chemotherapien bei einer Krebserkrankung. Dafür ist Regina Breuer ein Beispiel. 2002 wurde bei ihr Magenkrebs entdeckt und der Tumor entfernt. Nach der Operation bekam sie Chemotherapie, die Folgekrankheit Osteoporose. Nach ihrem Aufenthalt in der Reha-Klinik wird Regina Breuer sich nicht nur mehr bewegen, sondern auch ihre Ernährung umstellen müssen. Auf ihrem neuen Speiseplan stehen vor allem Nahrungsmittel mit viel Calcium. Und die Aufnahme von Vitamin D ist wichtig.
Das Vitamin D hat Wirkungen auf den Knochenstoffwechsel direkt und auf die Kalziumeinlagerung. Also ohne Vitamin D würde keine ausreichende Knochenverkalkung stattfinden.
Fortgeschrittene Osteoporose behandeln die Ärzte heute meist mit hochwirksamen Medikamenten, die den Knochenabbau hemmen. Im besten Fall erhöht sich die Knochendichte sogar wieder etwas. So nimmt auch die Gefahr von Brüchen ab. Ähnlich wirkt das chemische Element Strontium. Und auch Hormone können helfen, denn auch sie bremsen den Knochenabbau.
Man kann die Osteoporose rückgängig machen. In der Regel ist es allerdings so, dass man schon damit zufrieden ist, wenn man sie stabilisieren kann durch entsprechende Medikamente. Aber es gibt durchaus Patientinnen, überwiegend sind es ja Patientinnen, die durch eine Therapie auch einen Rückgang der Osteoporose verzeichnen und nachher möglicherweise sogar annähernd normale Knochendichte befunden.
An der Altersosteoporose können auch Männer erkranken. Allerdings sind sie seltener betroffen als Frauen und im Durchschnitt meist etwa 10 Jahre älter, wenn die Osteoporose beginnt. Und so ist Knochenschwund letztlich vor allem eine Frage des Alters.
Oskar Pistorius, der unterschenkelamputierte Sprinter aus Südafrika, hat in den vergangenen Tagen die Welt bewegt. Der Olympiateilnehmer, der seine Freundin erschoss. Pistorius streitet eine Mordabsicht weiter ab. Er habe seine Freundin für einen Einbrecher gehalten. Das Gericht glaubt ihm allerdings nicht. Und, das hat ein Ermittler berichtet, es wurden im Haus des Leichtathleten Dopingmittel gefunden. Anabole Steroide, Testosteron, 2 Kisten voll. Die sorgen nicht nur für zusätzliche Muskelmasse und schnelle Regeneration. Sie können auch unangenehme Nebenwirkungen haben auf die Psyche. Darüber spreche ich mit dem Pharmakologen Dr. Jan Mattes von der Universität Köln. Herr Mattes, wie können sich anabole Steroide auf das Gemüt, auf die Psyche auswirken?
Ganz unterschiedlich. Da sind verschiedene Effekte beschrieben, zum Beispiel Depressionen, auch Halluzinationen, also im weitesten Sinne Wahnvorstellungen, Symptome einer Manie mit Antriebssteigerung, Enthemmung oder eben auch Aggressionen, aggressives Verhalten. Und offensichtlich ist das Ganze dosisabhängig, das heißt in höherer Dosierung, wie zum Beispiel beim Missbrauch zum Doping, tritt das wahrscheinlich häufiger auf, als wenn man diese Hormone in therapeutischer Absicht einsetzt.
Sind denn tatsächlich Fälle bekannt, bei denen gedopte Athleten regelrecht ausgerastet sind?
Mir selbst nicht. Aggressionen sind unter Anabolika aber nicht selten. Da gibt es Studien zu. Ältere Studien zeigen, dass fast 1/3 der Athleten, die anabole Steroide nutzen, über subjektive Nebenwirkungen klagen. Und häufig sind das eben Aggressionen. Es gibt eine neue Untersuchung, die sogar davon spricht, dass 90% der Sportler, die Anabolika missbrauchen, über Aggressionen bei sich selbst berichten. Interessant könnte an dieser Stelle darüber hinaus sein, dass es Untersuchungen zum Beispiel aus Skandinavien gibt, die nahelegen, dass der Missbrauch von Anabolika auch mit einer erhöhten Kriminalitätsrate einhergeht.
Wir sprechen hier ja über das männliche Sexualhormon. Was machen denn diese anabolen Steroide mit einem, dass man sich dann eben nicht mehr unter Kontrolle hat?
Ich würde Aggressionen erstmal nicht mit Kontrollverlust gleichsetzen. Was den molekularen Mechanismus angeht, der der aggressionssteigernden Wirkung zugrunde liegt, der ist nicht im Detail aufgeklärt. Aber man sieht, dass anabole Steroide relativ spezifische Effekte auf die Ausschüttung und auf die Wirkung von Botenstoffen im Gehirn zum Beispiel haben, wie Vasopressin oder Dopamin, und damit die Interaktion zwischen Nervenzellen beeinflussen können.
Es gibt ja verschiedene Wirkstoffgruppen bei den Dopingmitteln. Kann man denn sagen, jeder Dopingwirkstoff hat unterschiedliche Auswirkungen auch auf das Verhalten?
Im Prinzip ja. Da der Wirkmechanismus der unterschiedlichen Dopingsubstanzen sehr verschieden ist, sind eben auch die Nebenwirkungen sehr verschieden. Und das zeigt ja auch die unterschiedliche Verwendung von Substanzen im Doping. Also der Sportschütze zum Beispiel, der will ja eher eine ruhige Hand haben.
Der nimmt dann Beta-Blocker oder Barbiturate, nehme ich mal an.
Oder zum Beispiel Opioide, die eigentlich als Schmerzmittel eingesetzt werden, ja.
Es gibt ja auch Aufputschmittel zum Beispiel. Heißt das, wenn jemand Aufputschmittel nimmt, dass er dann auch noch regelrecht aufgeputscht auch sonst durch den Alltag eilt?
Im Prinzip ja. Also Sie reden von den Stimulantien, wie zum Beispiel Amphetaminen. Die sollen eben aufputschend wirken. und zumindest vorübergehend die körperliche Leistungsfähigkeit steigern. Und das würde dann aber eben auch vorübergehend auch zu Reizbarkeit und Aggressionen führen können. Das ist richtig.
Verstärken denn eigentlich diese Dopingmittel psychische Dispositionen? Also jemand, der sowieso schon latent aggressiv ist, wird er dann noch umso aggressiver? Jemand, der sowieso ein ruhiger Typ ist, wird er dann richtig schläfrig? Oder kommt es zu völlig unerklärlichen neuen Verhaltensweisen?
Also es ist sicherlich richtig, dass eine Substanz, die antriebssteigernd wirkt, bei jemandem, der per se schon vielleicht etwas aktiver ist, das Verhalten noch verstärken kann. Aber es ist auch durchaus denkbar, gerade bei Substanzen wie Steroidhormonen, die sehr komplexe Wirkung machen können, dass es zu unerwarteten Effekten kommt.
Nun führen viele Drogen, unter die ja auch Dopingmittel fallen, zu einer körperlichen Abhängigkeit. Führen die denn auch zu einer psychischen Abhängigkeit?
Das kommt auf das Dopingmittel an. Also jetzt die Amphetamine, die wir erwähnt haben, oder die Opioide, die führen relativ häufig zu psychischer Abhängigkeit. Dabei ist mir allerdings wichtig, die Opioide werden in der Schmerztherapie eingesetzt und wenn man sie kunstgerecht einsetzt, dann ist das in dieser Hinsicht unbedenklich. Wir reden aber jetzt eben über Missbrauch und da ist das durchaus ein Problem. Und um auf die anabolen Steroide zurückzukommen, hier ist das Risiko, soweit man weiß, bezüglich einer psychischen Abhängigkeit wohl eher als gering anzunehmen. Obwohl es da in den letzten Jahren durchaus Publikationen gab, die darauf hindeuten, dass dieses Risiko gegebenenfalls unterschätzt wurde oder ansteigt.
Der Kölner Pharmakologe Jan Matters im Gespräch mit der Deutschen Welle über die Side Effects, die Nebenwirkungen von Doping auf die menschliche Psyche. Krebs, Verkehrsunfälle, Kriegsverletzungen, sie alle können zu schlimmen Wunden führen und Hautgewebe zerstören. Eine Reparatur oder gar eine Neukonstruktion sind schwierig, speziell im Gesicht. Doch auf dem Jahrestreffen der weltgrößten Wissenschaftsorganisation AAAS wurde jetzt ein Verfahren vorgestellt, das den Durchbruch bringen könnte und vor allem vom Nutzer extrem einfach zu bedienen ist. Mit künstlichen Blutkörperchen gegen dramatischen Blutverlust und schmerzhafte Narben. Aus Boston berichtet Silke Hasselmann.
I was on my 300th plus convoy across Kabul, Afghanistan, when the blast came in through my side.
2009 gerät ein amerikanischer Militärkonvoi in der Nähe von Kabul in einen Bombenanschlag. Bei Sergeant Todd Nelson hinterließ er klaffende Wunden. Die Hitze der Explosion verbrannte zudem seine Kopfhaut und sein Gesicht, und zwar alle drei Hautschichten. 6 Stunden dauerte es bis zum medizinischen Stützpunkt. Ein Wunder, dass Nelson überlebte. 40 Operationen und Hauttransplantationen später verfügt Todd Nelson wieder über ein Gesicht und er ist dem Army-Forschungszentrum für Gesichtswiederherstellung in Houston dankbar dafür, auch wenn er etwas gespenstisch aussieht.
My nose is actually from my forehead. My cheeks are actually from my shoulders. The top of my head is from other body parts that we won't mention.
Meine Nase stammt von meiner Stirn. Meine Wangen kommen von meinen Schultern. Meine obere Kopfhaut stammt von Körperteilen, die wir hier öffentlich nicht erwähnen wollen. Sie ist papierdünn. Der 40-Jährige hat nicht nur am Kopf viele Narben und Schmerzen, weil die transplantierte Haut über die Zeit schrumpft. Todd Nelson weiß, dass noch immer im Wesentlichen Technologien aus dem Zweiten Weltkrieg benutzt werden. Hautgewebe zu reparieren oder herzustellen ist schwer, am Kopf noch dazu. Doch nun hat Professor Thomas Barker aus Atlanta synthetische Blutkörperchen entwickelt, die auch Opfern von Verkehrsunfällen und Bränden Hoffnung machen können.
This project actually began during the wars. And so
das Projekt begann während der Kriege, in denen Soldaten mitunter so schwer verletzt werden und so weit weg sind vom medizinischen Stützpunkt, dass wir uns fragten, was können Sie tun, um Ihre Blutungen schneller zu stoppen und das auf eine Weise, die es den zerfetzten oder verbrannten Hautschichten ermöglicht, mit weniger Narben zu heilen. Die Idee, die offenen Adern und Äderchen versiegeln und der Blutgerinnung auf die Sprünge helfen. Der menschliche Körper weiß sich zwar mit allerlei Proteinen, Polymeren und Enzymen zu helfen, doch Parker und seine Kollegen von der Georgia Tech wollen mit eigens designten Blutkörperchen diesen Gerinnungsprozess ankurbeln und ihn gleich am Anfang auf das richtige Gleis setzen, um eine spätere Narbenbildung zu vermeiden. Dafür werden die winzigen Hydrogelstrukturen in den Blutkreislauf gespritzt, wo sie sich ausdehnen und in einen dünnen Film verwandeln, der beim Schließen der Blutgefäße hilft.
The premise of this design was something that the soldier could literally inject into himself and say, I don't need to know
Der Soldat soll sich etwas zuführen können, ohne dass er wissen muss, wo er blutet oder auch nur, ob er blutet. Wer es sich vorbeugend verabreicht, da kann nichts schiefgehen, weil die synthetischen Blutkörperchen erst bei einer Verwundung die nötigen Signale zum Loslegen erhalten. Andere Variante, die Soldaten bekommen ein Gerät in der Größe eines iPhones mit. Das poppt wie eine Ziehharmonika auf und man kann die trockenen Partikel nach einer Explosion über den Bauch in den Blutkreislauf bringen. Falls Blutungen auftreten, wird das System aktiviert. Um das Verklumpen des gesamten Blutes zu vermeiden, hat Barkers Team Antikörper entwickelt. Seit vorigen August laufen vielversprechende Laborversuche mit Ratten. Gerinnungszeit 30% schneller, Blutverlust 40% weniger.
So far everything is, hey, it's promising.
Nun wollen sie sich an größere Tiere wagen und arbeiten auch mit dem anfangs erwähnten Forschungszentrum der US Army in Houston zusammen, wo sich eine riesige Abteilung nur mit Blutgerinnung befasst, damit die Soldaten nicht mehr verbluten oder horrende Narben zurückbehalten. Doch auch das zivile Nationale Gesundheitsinstitut fördert diese Forschung und erhofft sich eine Anwendung auch für Menschen mit Blutgerinnungsstörungen wie Hämophilie.
Am 25. Februar beginnt in New Orleans der Zivilprozess um den Untergang der Ölbohrplattform Deepwater Horizon. Betroffene Fischer, die Anwohner und andere Geschäftsleute können jetzt auf Schadenersatz hoffen. Zwischen einer halben und einer Million Tonnen Rohöl waren bei der Katastrophe vor fast 3 Jahren in den Golf von Mexiko geströmt. Heute ist davon kaum noch etwas zu sehen. Aber wo ist denn das ganze Öl eigentlich hin? Fabian Schmidt hat deutsche Meeresforscher befragt.
Die Havarie der Ölbohrplattform im Golf von Mexiko vor 3 Jahren hatte schwerwiegende Folgen für die Tierwelt. Seevögel, Meeressäugetiere und Schildkröten waren durch den klebrigen Ölfilm umgekommen. Selbst bei der Säuberung der Strände wurden noch viele Nistplätze und Schildkrötengelege beschädigt. Und die Folgen sind noch heute spürbar. So liegen die Geburtenraten von Delfinen deutlich unter denen aus der Zeit vor der Katastrophe. Aber ansonsten scheint Normalität im Golf von Mexiko eingekehrt zu sein. Fischereiflotten fahren wieder, sie fangen Fisch und der ist auch genießbar. Sogar Touristen kehren zurück und baden im Meer. Aber nur weil nichts zu sehen ist, ist das Öl noch lange nicht weg. Gut die Hälfte des Rohöls hatte nämlich nie den Weg zur Wasseroberfläche gefunden. Anders als bei einem Tankerunglück, wo dicke Ölfladen auf der Wasseroberfläche herumschwimmen, ist bei dem Deepwater Horizon-Unglück ein Großteil des Öls gleich in der Tiefsee geblieben, sagt Antje Bötius, Biologin des Alfred-Wegener-Instituts für Meeresforschung.
Dieses Ölreservoir, in das da reingestochen war, das hatte einen unglaublichen Überdruck. Das Öl, das ist durch diese Pipeline geschossen und ist in feinsten Tröpfchen versprüht worden. Und in dem Moment, wo die Tropfen dann nur noch so ein Tausendstel Millimeter groß sind, da haben die so eine große Oberfläche im Verhältnis zu ihrem Auftrieb, dass sie gar nicht aufsteigen, sondern eben mit den Wassermassen umherdriften.
In 1000 bis 2000 Meter Tiefe haben sich diese feinen Öltröpfchen dann mit Schwebstoffen wie Plankton und Mineralien vermischt, dann verklumpt und sind auf den Meeresboden abgesunken. Dort bilden sie noch heute Ölteppiche.
Stellen Sie sich Ihre Wollmäuse zu Hause vor, wenn nicht gesaugt wird, so sieht es dann aus, nur in Rot und Braun. Und dieses Zeug, das ist zum Teil wirklich in dicken Schichten am Meeresboden wiedergefunden worden und auch auf den Tiefseekorallenriffen.
Weil im Golf von Mexiko auch immer wieder auf natürlichem Wege Öl austritt, leben dort Bakterien, die mit speziellen Enzymen Öl gut verdauen können. Diese Bakteriengemeinschaft zersetzt langsam den Tiefseeölteppich. Das ist zwar gut, weil das Öl dann verschwindet, aber nicht immer ist das, was die Bakterien aus dem Öl machen, auch ungiftig, sagt Detlef Schulz-Bull, Chemiker am Leibniz-Institut für Ostseeforschung. Wie giftig bakterielle Abbauprodukte sind, hängt vor allem von der Zusammensetzung des Öls ab.
Es gibt also einen Teil des Öles, der besteht aus aromatischen Verbindungen. Diese sind die Verbindungen, die die höchste Toxizität aufweisen, die aber auch gleichzeitig am allerschwierigsten abbaubar sind in der Umwelt. Das Komplexgemisch wird durch diese Umwandlung noch viel schwieriger toxikologisch zu beurteilen. Die Komplexität nimmt zu und die Toxizität nimmt vermutlich auch zu.
Das Hauptproblem? Die bakteriellen Abbauprodukte wie zum Beispiel Fettsäuren sind leichter wasserlöslich. Daher nehmen Organismen sie auch schneller auf. So landen die Gifte in der Nahrungskette. Ein weiteres Problem? Die Bakterien verbrauchen viel Sauerstoff. Das kann im Meer zu Sauerstoffarmut führen. Dann kommen andere Bakterien zum Zuge, die keinen Sauerstoff brauchen, sagt die Mikrobiologin Antje Bütius.
Wenn die drankommen, die ohne Sauerstoff abbauen, die haben einen unangenehmen Seiteneffekt. Die machen nämlich Sulfid, also den giftigen Schwefelwasserstoff als Endprodukt. Und dann gibt es Probleme im Meeresboden, weil das Sulfid wiederum die Würmer und die Muscheln und die Fische vertreibt.
Anfangs befürchteten Biologen deshalb, dass der Golf von Mexiko umkippen könnte wie ein fauliger Tümpel. Dies hat sich dann aber nicht bewahrheitet. Denn die starken Strömungen sorgen für eine stetige Sauerstoffzufuhr und verdünnen das Öl und seine bakteriellen Abbauprodukte. Allerdings ist mittlerweile auch klar, dass die Ölbekämpfer den Bakterien ihre Arbeit nicht gerade leicht gemacht haben. Um zu verhindern, dass das Öl an der Wasseroberfläche die Küsten erreicht, haben sie riesige Mengen des giftigen Lösungsmittels Corexit auf den Ölteppich gesprüht. Das führte zwar dazu, dass das Öl an der Oberfläche sich auflöste, aber so entstand ein neues Problem. Das Öl und das Corexit gelangten in gelöster Form ins Wasser und vergifteten dort Bakterien, Fischlarven und andere Kleinstlebewesen.
Man muss ja in der Bekämpfung von Ölkatastrophen schnell Prioritäten setzen. Und normalerweise sind unsere menschlichen Prioritäten erstmal die Vögel und die Meeresschildkröten und die großen Säuger, also Delfine zum Beispiel, schützen. Und dann macht Corexit durchaus Sinn, weil man es schafft, das Öl fein zu verteilen und man sieht es als Mensch nicht mehr so. Aber durch diesen Effekt haben die Bakterien Nachteile. Und der bakterielle Abbau wird verlangsamt und vor allen Dingen, wenn dieses Öl dann auch noch sinkt in die tiefere Wassersäule und in die Tiefsee, dann wird es viel schlechter abgebaut.
Der Chemiker Schulz Bull zieht daraus eine Lehre. Man sollte bei großen Ölkatastrophen keinerlei Lösungsmittel einsetzen, denn sie vertuschen nur die sichtbaren Effekte des Öls.
Das Öl wird leichter lösbar gemacht. Man kann es vielleicht nicht mehr so sehen, aber es ist immer noch vorhanden. Man gibt noch Tausende von Kilogramm zusätzlichen chemischen Stoffen, die auch nicht harmlos sind, also die an sich schon toxisch sind, in das System hinein. Man verbessert eigentlich überhaupt nichts.
Auch das Verbrennen des Ölfilms, wie es im Golf von Mexiko versucht wurde, lehnt Schulz-Bull ab.
Bei Verbrennung von solchen Produkten entstehen ebenfalls hochtoxische Verbindungen in hohen Konzentrationen, also gerade die polyzyklischen Aromaten, Kohlenwasserstoffe, aber auch sowas wie Dioxine entstehen bei solchen Verbrennungsprodukten. Das ist grundsätzlich auch etwas, was völlig aus der ökologischen Betrachtung unsinnig ist.
Gegen Ölteppiche helfe nur eins. Man müsse sie mit Ölsperren eingrenzen, das Öl abpumpen und wenn das nicht geht, mit umweltfreundlichen Materialien, wie zum Beispiel mit speziellen Holzstückchen, versuchen, das Öl an der Wasseroberfläche zu binden.
Und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Die Herzchirurgen in Deutschland beklagen einen Mangel an Spenderorganen. Die Zahl der Herztransplantationen habe einen historischen Tiefstand erreicht, teilte die Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie mit. Als Grund nannte sie den Organspendeskandal vom vergangenen Jahr. Ein normaler Patient habe kaum eine Chance, an ein Spenderherz zu kommen, sagte DGTHG-Präsident Friedrich Wilhelm Mohr. Den bundesweit mehr als 1000 Patienten auf der Warteliste hätten zuletzt jährlich rund 320 Spenderherzen gegenübergestanden. Die Organe, die gespendet würden, blieben den besonders dringlichen Fällen vorbehalten. Mediziner der Universität Bochum haben entdeckt, dass Leistungssportler mehr sogenannte graue Substanz in bestimmten Hirnregionen haben als Nicht-Sportler. Ob das möglicherweise die Leistung des Arbeitsgedächtnisses steigert, also die Fähigkeit, Informationen schnell zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen, soll nun mit weiteren Untersuchungen überprüft werden. Mithilfe der Kernspintomographie machten die Forscher Aufnahmen der Gehirne von 26 Leistungssportlern und 12 Nicht-Sportlern. Bei den Sportlern handelte es sich um 13 Kampfsportler und 13 Ausdauersportler. Die Bilder der Kernspintomographie zeigten, dass die Sportler in einer bestimmten Hirnregion, dem supplementären motorischen Areal, SMA, deutlich mehr graue Substanz aufwiesen als die Nichtsportler. Graue Substanz besteht vorwiegend aus Nervenzellkörpern, im Gegensatz zu den Nervenfasern, die die weiße Substanz bilden. Ob die kernspintomografisch erfassten Veränderungen von einem Zellwachstum herrühren oder etwa von einer stärkeren lokalen Durchblutung, ist noch nicht abschließend geklärt.
Und das war's auch schon wieder vom Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Wenn Sie wollen, gibt's mehr Interessantes aus Umweltmedizin und Forschung unter dw.de/wissenschaft. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Tobias Ullmeier.